Da passiert gerade echt eine Menge.
Eine neue KI-Anwendung aus China hat für heftige Reaktionen an der US-Börse gesorgt. Konkret geht es um positive Berichte zur App des chinesischen Startups DeepSeek.
Die großen Player auf dem KI-Markt sind gerade ziemlich eindeutig China und die USA.
Together these world-leading technology giants are announcing the formation of Stargate. So put that name down in your books.
Stargate ist ein Zusammenschluss von großen Tech-Firmen plus ein Haufen Geld. Das ist der Plan von US-Präsident Donald Trump, um KI in den USA noch weiter nach vorn zu bringen. Während China mit DeepSeek mal eben die Konkurrenz in den USA überholt. Allerdings inklusive großer Datenschutzbedenken. Und Europa? Europa hat diese Woche einen KI-Gipfel veranstaltet. Oder wie es der französische Präsident und Gastgeber Emmanuel Macron formuliert?
It's a wake-up call for your European strategy.
Es ist ein Weckruf für die europäische KI-Strategie, die bisher viel mit Regulierung zu tun hat. Dabei Regeln aufzustellen für die Nutzung von KI, da ist die EU immerhin Weltmeister. Und das ist auch gut so, sagt Carina.
Ja, der Markt hier wird langsamer agieren, aber es geht immerhin immer noch um Vertrauen.
Und das sagt Carina, obwohl sie in einem KI-Startup gearbeitet hat, das vielleicht auch wegen der Herausforderungen des Standorts Deutschland pleite gegangen ist. Wir sprechen mit ihr, um die Frage zu klären, wie gut ist Europa wirklich aufgestellt bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News.
Sebastian Sonntag hier. Hi! Und damit herzlich willkommen zum Podcast, der genauer hinschaut. Wir nehmen uns aktuelle Nachrichten vor und packen sie aus. Schauen, was das eigentlich für Einzelne von uns bedeutet. Wie eben für Carina, die mehrere Jahre im KI-Sektor gearbeitet hat.
Mein Name ist Carina Rothkegel. Ich bin Sprachwissenschaftlerin. Ich habe das in Köln studiert, bevor ich dann nach Berlin gezogen bin. Und ich habe für ein KI-Startup gearbeitet.
Und dieses KI-Startup, das ist letzten Sommer pleite gegangen. Und dabei hatte das eigentlich alles ganz nett angefangen.
Ja, das war Ende 2019, bin ich zu einem noch sehr, sehr kleinen Team hinzugestoßen. Also wirklich so klassische Startup-Klitsche, alle sitzen in einem kleinen Raum und waren eigentlich auch alle sehr begeistert von dem, was sie da taten. Also auch da, der Forschergeist war jetzt nicht nur bei der Sprachwissenschaftlerin, sondern auch bei den Machine Learning Engineers und den Data Workers dabei. Wir hatten das Gefühl, wir können hier noch etwas formen, was es so als Technologie noch nicht gibt.
Was habt ihr da überhaupt gemacht? Was machen diese Menschen, die so bezeichnet werden? Was ist so deren Tätigkeit? Oder was hast du da auch gemacht?
Ja, das ist natürlich jetzt eine abendfüllende Frage, aber die...
Ich lehne mich zurück, ja?
Ja, genau. Also die ganz grob brauchte man damals in einem Startup, das textgenerierende KI zum Beispiel trainieren oder eben überhaupt programmieren möchte, brauchte man Leute, die mit großen Datensätzen umgehen können, die Datensätze sortieren und maschinenlesbar bearbeiten machen können. Und man brauchte Leute, die sozusagen Algorithmen programmieren und mit diesen Daten trainieren können. Und dann brauchte man Leute, die die Ergebnisse davon testen, auf die Qualität hin, in diesem Fall im Prinzip auf eine Textqualität. Und das war dann auch die Aufgabe, mit der ich angefangen habe damals.
Da hast du das wichtige Wort gesagt, Sprachmodell. Das heißt, das ist im Prinzip sowas gewesen in der Art wie ChatGPT.
Genau, Ende 2019, Anfang 2020 haben wir da auch noch an ganz eigen, also from scratch sozusagen, eigenen Sprachmodellen gearbeitet. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir damals mit GPT-2 auch immer so gegengetestet. Das war erstmal unser Ziel, wie weit kommen wir selber. Es hat sich aber relativ schnell rausgestellt, dass auch damals schon das GPT-Modell deutlich Vorsprünge hatte gegenüber dem, was so eine ganz kleine Startup-Bude auf die Beine stellen kann.
Das heißt, es lag am Ende an Man-on-Woman-Power, dass ihr da nicht hinterhergekommen seid? Oder was waren so die Challenges, mit denen ihr es zu tun hattet, vielleicht auch mit Blick auf Deutschland?
Wenn du nach Deutschland fragst, dann hast du wahrscheinlich Regularien und sowas im Kopf,
yes,
die damals noch gar nicht Thema waren. Also generell war ja auch textgenerierende KI überhaupt nicht Thema, bevor 2022 dann ChatGPT auch überhaupt mal zugänglich geworden ist für die breite Masse. Mhm. Das heißt, das ist eine Hürde, die du immer zu nehmen hattest, wenn es um Investorengelder ging, und zwar die Unbekanntheit und auch die Ideenlosigkeit, was man mit sowas denn dann anfangen kann, also mit so einer KI sozusagen. Es ist nicht unbedingt nur, wie viele Leute man drauf sitzen hat, sondern eher, ja, wenn nicht genug Geld da ist als Ressource, brauchen all deine Prozesse länger und du hast weniger Leute zur Verfügung, die gleichzeitig dran arbeiten können. Mhm. Die Forschung zu so künstlichen neuronalen Netzen, die war ja auch schon einige Jahre alt. Deutschland war da jetzt wahrscheinlich nicht so der Vorreiter.
Woran liegt das? Was du da so ein bisschen hast anklingen lassen, ist auch so eine Grundskepsis. Gibt es sowas wie eine German KI-Angst, also Vorbehalte vor allen Dingen in Deutschland?
Ja, also zumindest gab es das in den letzten 3 bis 4 Jahren. Ich habe immer mal wieder auch Podcasts gehört zum Thema KI in Deutschland und auch englischsprachige Medien. Und der Unterschied war eklatant. In englischsprachigen Medien ging es oft um Potenziale, auch kapitalistisch motiviert natürlich. Aber im deutschsprachigen hatte man immer nur so 2 Extreme. So entweder die Menschen haben sehr despektierlich darüber gesprochen und so gesagt, so ach, das kann ja noch gar nichts. Mhm. Da brauchen wir ja gar nicht erst mit anfangen. Oder die andere Seite war halt so, ich sag mal, sehr dystopische Geschichten, die da ausgemalt wurden. So aller, das zerstört unsere Kunst, das zerstört unsere Wirtschaft oder Arbeitskraft und das wird all unsere Daten fressen und für immer. Was für uns vor allen Dingen dann schon die erste Hürde war halt eben an ordentliche Trainingsdaten überhaupt für Modelltrainings oder Feintunings zu kommen. Denn es kommt natürlich darauf an, was du mit dem Sprachmodell machen möchtest. Nehmen wir jetzt einfach mal an, du möchtest damit Kurzgeschichten schreiben. Dann bräuchtest du ja Trainingsdaten, die auf Kurzgeschichten eben vielleicht auch auf Deutsch basieren. Mhm. Und diese Daten hat halt jemand produziert. Die haben halt Menschen geschrieben. Das heißt, da sind eben Urheberrechte ja vergeben in diesen Daten. Und dann ist halt natürlich die Frage, kaufe ich das, wo wieder das Geld reinkommt? Wie viel Geld hat ein Startup, um Trainingsdaten auch einzukaufen? Mhm. Klaue ich diese Daten oder nehme ich Daten, die einfach super alt sind, wo das Urheberrecht einfach nicht mehr greift? Was dann aber bedeuten würde, dass auch der Output deines Sprachmodells sich anhört wie Thomas Mann. Das muss man nicht wollen. Garbage in, garbage out. Also wenn du wenig qualitative Daten zum Training verwendest, dann ist dein Output auch nicht sehr viel besser.
Also Geld ist hier schon der wichtigste Punkt, den Carina gerade genannt hat, weil Geld eben wichtig ist, auch bei den Daten, mit denen KI gefüttert wird. Und wenn die besser sind, dann ist es die KI auch. Und ums Geld geht's ja auch beim EU-KI-Gipfel. 200 Milliarden Euro sollen aus öffentlichen und privaten Geldern zusammenkommen, hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen versprochen.
It will be the largest public-private partnership in the world for the development of trustworthy AI.
Klingt erstmal nach einer Menge, ist aber irgendwie auch schwer einzuordnen. Aber wenn wir schon über KI reden, könnten wir ja eigentlich auch mit KI reden. Was glaubst du denn, ChatGPT? Kann der KI-Gipfel in Paris was verändern?
Ja, das könnte gut sein. Wenn sich die großen Wirtschaftsräume EU, USA und China besser abstimmen, könnte das weltweite Standards für KI setzen. Gleichzeitig bleibt die Frage, ob konkrete Maßnahmen folgen.
Ja, und auf die Frage hat auch ChatGPT keine Antwort. Versuchen wir es vielleicht dann doch mal wieder mit Menschen. Johannes Klingbeil ist Research Manager beim Medienlab Bayern. Die fördern unter anderem KI-Startups. Wie schaust du denn auf die KI-Entwicklung in Europa?
Ich denke, was man sicher auch sieht und was man auch in der Berichterstattung sieht, ist, dass Europa, wenn es um diese großen, prominenten Sprachmodelle geht, natürlich abgehängt ist. Was natürlich dafür dann passiert, und das ist halt so Sachen, die unter der Oberfläche sind, ist sehr viel so Infrastrukturthemen, Sachen, die drumherum passieren, rund um Sprachmodelle, rund um Machine Learning, die aber jetzt keine PR-Abteilung haben, da ist weniger Aufmerksamkeit drauf. Also es ist nicht so, dass die EU da nicht mitspielt. Es ist halt nur so wie in vielen anderen Industriebereichen, oft sind es da Nischen, oft ist es in der Lieferkette weiter unten, bisschen versteckter, Hidden Champions, deutlich kleiner als ein OpenAI.
Jetzt gibt es gerade diesen KI-Gipfel in Paris, zu dem Emmanuel Macron eingeladen hat, der schon mal so ein bisschen angedeutet hat, dass das vielleicht mit der Regulierung, die es in der EU gibt, dass man das möglicherweise auch nochmal ein Stück weit zurückfahren kann. Jetzt gibt es in Deutschland sowieso strengere Datenschutzrichtlinien und Urheberrechte und so weiter und so fort. Was erhoffst du dir aus deiner Perspektive von diesem Gipfel und bräuchtest weniger Regulierung, so aus deiner wirtschaftlichen Perspektive?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Story mit wir brauchen weniger Regulierung tatsächlich korrekt ist. Ich glaube, ein Problem und gerade auch mit dem AI Act, den die EU jetzt beschlossen hat, ist, es ist sehr komplexe Regulierung. Und ich glaube, es wäre besser, da bestimmte Dinge zu vereinfachen, um es auch einem Startup leichter zu machen, ohne Anwalt an der Hand starten zu können. Ich glaube, Regulierung an sich ist wichtig und ist extrem richtig. Und es ist gut, dass die EU da auch entsprechende Schritte macht und sie auch schnell tut. Ich glaube nur eben dieses Narrativ mit keine Regulierung wäre besser, weil dann kann ein Unternehmen Dinge tun, ohne jemals Konsequenzen da fürchten zu müssen. Das ist schön für das Unternehmen, ist aber im Endeffekt nicht so gut für ein Land oder einen Endnutzer oder Unternehmen, die diese Tools dann tatsächlich einsetzen wollen. Ich brauche eine Rechtssicherheit hier an der Stelle.
Warum glaubst du denn, Regulierung ist wichtig? Weil in den USA passiert ja gerade so ein Stück weit das Gegenteil. Das bisschen, was an Regulierung gegeben hat, das ist jetzt auch futsch. Und ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich auch attraktiv ist für Menschen, für Leute, die da in die Branche rein wollen, die Ideen haben, dann dahin zu gehen und zu sagen, hey, ich muss mich um diesen ganzen Quatsch jetzt erstmal nicht kümmern. Entschuldigung, Quatsch in Anführungszeichen. Ne?
Quatsch ist, glaube ich, zumindest aus der amerikanischen Perspektive gar kein so schlechter Begriff. Das Problem an der ganzen Sache ist natürlich, wie werden diese Systeme eingesetzt? Dann erwische ich sehr schnell Fragen von Datenschutz, von Privatsphäre, von, wenn ich KI-Systeme in Entscheidungen einsetze und ich lasse sie zum Beispiel Entscheidungen darüber treffen, welche Patienten medizinische Versorgung bekommen, dann ist das eine sehr kritische Frage, die ich da stelle und wo ich dann auch natürlich an der Stelle versuche, durch den Einsatz von KI-Systemen mich so ein bisschen aus der Schlinge zu ziehen und sagen zu können, naja, das hat ja der Computer gemacht, da kann ich ja nichts dafür. Da ist Regulierung extrem wichtig. Und wenn das Ziel an der Stelle natürlich nur ist, große Unternehmen hochzuzüchten, die wahnsinnig viel Marktkapitalisierung haben, ja, dann ist natürlich Regulierung schlecht. Wenn ich aber darüber nachdenken will, welche Gesellschaft wir eigentlich haben wollen und welche Rolle hier diese Systeme spielen sollten, dann brauche ich Regulierung.
Du sagst schon auch, KI kann, ich überspitze es mal, gefährlich sein.
Einsatzzwecke von KI können gefährlich sein. Ich bin kein großer Fan von diesen Science-Fiction-Terminator-Stories und KI-Systemen, die dann intelligent werden und die Menschheit angreifen. Das ist ein guter Kinofilm an der Stelle, aber die Realität ist relativ weit davon weg. Und wenn wir uns ansehen, wie Technologie eingesetzt wird, dann ist es halt immer eine Frage von, okay, warum setzen bestimmte Leute mit bestimmten Interessen diese Systeme auf eine bestimmte Art und Weise ein? Was wollen die damit eigentlich erreichen? Und sind wir konform mit dem, was da gespielt wird an der Stelle?
Was man relativ gut sehen kann, ist, dass alles, was mit diesem Buzzword KI zu tun hat, ein wahnsinniger Wachstumsmarkt ist, eine Branche, die jedes Jahr irgendwie um 30% und mehr wächst. Welche Rolle wird da Deutschland am Ende spielen? Können wir irgendwann konkurrieren mit den Großen aus den USA, aus China? Oder sind wir eben genau das, was du jetzt eben schon angedeutet hast, auch in Zukunft, irgendwo in der Lieferkette und vielleicht die kleineren Player?
Definitiv, die Branche wächst, aber vor allem halt an Investitionen, nicht unbedingt Profit. Also eine Art und Weise, das zu sehen, ist zu sagen, drauf zu deuten und zu sagen, ey, ich glaube, das ist eine Blase, die sich hier gerade bildet, seit 3 Jahren. Und wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden können, muss diese Blase irgendwann entweder platzen oder sehr viel Luft rauslassen. Das ist so das eine. Das heißt, ich hoffe mal, dass wir in Deutschland jetzt nicht da auf der gleichen Ebene mitspielen, genauso aus einem Fear of Missing Out genauso viel Geld reinstecken, sondern das Ganze pragmatischer angehen und auch in der EU pragmatischer angehen. Denn viele der Modelle, die da rauspurzeln, sind oft Open-Source-Modelle. Das heißt, ich kann zwar nicht unbedingt auf die Daten zugreifen, auf denen die trainiert wurden. Ich habe vielleicht auch nicht ganz die Informationen, wie die trainiert wurden oder wie die im Detail funktionieren. Aber ich kann sie einsetzen. Ich kann sie in der EU auch hosten. Ich kann die auf meinem Privatrechner hosten, wenn ich entsprechende Leistung habe. Das heißt, diese Modelle werden zunehmend einfach verfügbar sein. Ich muss also gar nicht ein teures OpenAI hochzüchten. Ich kann einfach sozusagen die Früchte dieser Unternehmen selber ernten und damit dann Sachen wieder bauen. Und das eröffnet halt eine Tür. Und ich denke, das ist, was zum Beispiel China auch mit DeepSeek gezeigt hat, ist, ich brauche nicht diese gigantischen Investments. Ich kann es auch billiger machen.
Und wenn du jetzt auf die Nischen schaust, die da möglicherweise in Europa, in Deutschland besetzt werden, was sind das für Nischen, was sind das für Branchen?
Grundsätzlich, glaube ich, ist es tatsächlich definitiv die Sachen, wo wir eigentlich auch schon stark sind, wo Deutschland in der Industrie schon stark ist. Wir haben immer noch selbstfahrende Autoprojekte bei fast allen Automobilherstellern am Laufen. Medizintechnik ist definitiv eine Thematik. Wir können da auf Stärken aufbauen, die die Wirtschaft in Deutschland schon hat. Man muss sich da nicht komplett neu erfinden an der Stelle.
Ne, das heißt, eigentlich sind wir möglicherweise sogar auf einem ganz geschickten Kurs, dass wir uns strategisch anders aufstellen, dass wir nicht komplett mithalten wollen und so groß werden, dass wir vielleicht auch uns in anderen Bereichen aufhalten, dass wir so Dinge wie Open Source am Ende bedienen, was vielleicht in den USA, was in China möglicherweise nicht oder nicht so intensiv verfolgt wird. Das heißt, wir werden also nicht untergehen.
Unwahrscheinlich.
Danke, Johannes. Zumindest nicht alle werden untergehen. Das KI-Startup, in dem Carina gearbeitet hat, das hat sie ja leider nicht geschafft. Ne? Und das hatte auch mit Geld zu tun, hat sie eben schon erklärt, aber auch mit einer KI-skeptischen Haltung, auf die sie in Deutschland immer wieder getroffen ist. Und, naja, die Entwicklung in den USA, die ist einfach ziemlich schnell vorangegangen. Vielleicht auch wegen der Regulierung in der EU.
Der Forschergeist des Anfangs, der ist natürlich auch von der Realität eingeholt worden. Und diese Realität des, okay, wir können vielleicht gar nicht mehr so genau formen, wie die Zukunft von textgenerierender KI aussieht, weil es ist schon super viel passiert, es ist schon super viel da draußen verfügbar. Für mich persönlich war es ein bisschen so ein Schade. Ich hätte zum Beispiel gerne mehr daran gearbeitet, Trainingsdaten auf Biases zu untersuchen und auch aus einer, naja, so ein bisschen aus einer Perspektive von, okay, wollen wir einfach die tatsächliche Welt abbilden mit all ihren Rassismen und Sexismen etc. oder wollen wir schauen, ob es da auch Möglichkeiten gibt, das so ein bisschen zu tweaken. Also solche Dinge hätten mich sehr interessiert, die standen aber eben auch aus ökonomischen Gründen irgendwann gar nicht mehr zur Debatte.
Hast du Verständnis für unseren zurückhaltenden Umgang mit Daten, mit Urheberrecht? Hast du Verständnis auch für die Regulierung in der EU? Obwohl wir gerade auch ein Stück weit sehen, das hat Macron jetzt gerade ja auch gesagt, dass dadurch der Markt halt langsamer agiert als das, was in den USA, das, was in China passiert?
Ja, der Markt hier wird langsamer agieren, aber es geht immerhin immer noch um Vertrauen. Also es gibt sehr viele Qualitätsversprechen und Vertrauensversprechen, die hinter diesem "Wir aber arbeiten jetzt an Sprachmodellen, die deine Daten schützen" oder die Urheberrechtsklagen nicht herausfordern werden. Ich glaube, dass es schon auch einen Bereich im Markt gibt von großen Firmen, die Prestige zu verlieren haben und so weiter, die halt wirklich auch auf Modelle setzen würden, die eben mit so einem EU-AI-Act total konform gehen. Und dann gibt es einen breiten Markt, der vielleicht sich eher an so den Endkunden richtet, wo die Leute sagen, ja, ich brauche jetzt einfach nur mal schnell den Inhalt für eine Geburtstagskarte. Ist mir egal, ob ich da jetzt ein Urheberrecht mit verletze. Das wird eh niemand wissen. Also es gibt immer beide Ecken des Marktes sozusagen. Und ich finde es tatsächlich nicht dumm, dass Europa versucht, sich eben an geltendem Recht zu orientieren und zu sagen, wir müssen das behandeln wie auch jegliche andere Innovation. Und es muss dafür auch ein paar Schranken geben, weil ansonsten wird damit halt einfach Schindluder getrieben.
Würdest du nochmal in einem KI-Startup oder in einer KI-Firma anfangen?
Klar, die zahlen gut.
Carina, vielen lieben Dank.
Ich danke dir, Sebastian.
Also Geld verdienen mit KI geht wohl auch hierzulande. Es braucht dafür Investments und vielleicht noch ein bisschen mehr Mut, weniger Skepsis. Bei beidem hat der KI-Gipfel in Paris zumindest Impulse gesetzt. Und das mit der Regulierung, das könnte vielleicht sogar eine Chance sein. Wie es Johannes eben gesagt hat, ein USP für vertrauensvolle KI, die Rechte achtet und weiß, was Datenschutz ist. Das war Unboxing News. Das Team dieser Folge: Anna Kohn, Uwe Bräunig, Till Opitz und ich, Sebastian Sonntag. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.